Hallo, liebe Gemeinde. Ich bin wirklich froh, hier wieder zu sein. Wie gesagt, regelmäßig. Ganz kurz, wie es mir jetzt geht. Ich bin schon eigentlich ab gestern fertig. Ich würde gerne euch erzählen, was mit mir geht, weiß ich aber nicht. Deswegen erstmal bleibe ich in der Nähe von Gießen und warte, welche offene Tür Gott mir schenkt, und bleibe in meiner ukrainischen Gemeinde in Wetzlar. Ich mache dort Dienst mit Teenies. Und ja, dann schauen, was passiert. Genau. Ja. Wenn ich über das Thema für heute nachgedacht habe, dann dachte ich, wie wählt man das Thema? Und ich dachte, vielleicht soll man einfach aus dem Fenster schauen. Und lass uns aus dem Fenster schauen, und was sehen wir dort? Wir sehen, dass heute ist 12. Oktober. Und wenn wir schauen, was ist das am 12. Oktober, das heißt vorletzter Tag am Laubhüttenfest, weil 15. Tischrei, Tag, an dem Gott hat gesagt, soll man feiern, anfangen zu feiern, das war 6. Oktober. Und letzter Tag wird ja morgen. Wir sind quasi in der Mitte, zwischen zwei, erste und letzte, die heiligsten Tage des Festes. Und wir sind jetzt in der Mitte, fast am Ende. Und so hat das Thema wurde definiert. Aber bevor ich überhaupt starte, etwas über den Fest zu lesen oder erzählen, ich wollte euch ein kleines Zeugnis erzählen von meinem Leben. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, baptistische Gemeinde, ziemlich konservativ. Zwei Prediger am Sonntagmorgen Gottesdienst und am Abend Gottesdienst auch zweimal predigen. Deswegen als Junge waren wir herausgefordert, früher zu starten und öfter zu predigen. Und als Junge, ich habe entschieden, ich werde nur das predigen, was ich verstehe. Also es gibt ja natürlich Möglichkeit, einfach zu erzählen, was du gar nicht verstehst, einfach kopieren. Und das habe ich vielleicht ein paar Mal geschafft, über Liebe, etwas über Hoffnung, ich dachte, ich verstehe das über Liebe. Und dann, nach ein paar Jahren, denke ich, habe ich eine Anfrage bekommen über Erntedankfest zu predigen. Und wie echter Baptist, was mache ich? Ich suche über diesen Fest im Neuen Testament und finde quasi nichts. Und dann suche ich im Alten Testament und ich merke, oh, es gibt nicht ein Erntedankfest, sondern drei. Und was mache ich damit? Das war so eine Glaubenskrise. Ich habe mit sehr schwierigem Herzen gepredigt, bis ich später verstanden, dass Tradition meiner eigenen Gemeinde ist eine gute, gottführende Tradition. Man kann Gott dort erkennen. Aber das ist auch Tradition. Und dieser Begriff, wir machen nur Solo Scriptura, alles nur, was in der Bibel steht, muss man ein bisschen korrigieren. Und anerkennen, wir haben auch irgendwelche Traditionen. Aber das war lange weg. Und später, als ich ein bisschen mehr über messianisches Judentum kennengelernt habe und einfach meine Bibelkenntnis vertieft habe, ich habe so eine riesige Freude bekommen, dass eigentlich Gottes Plan, Gottes Kalender, Gottes Art und Weise, wie er uns sich offenbart hat, ist so schön und breit und fröhlich. Und damit will ich auch mit euch bisschen mitnehmen. Wie auch jedes Fest, bevor ich über Laubhüttenfest etwas lese, jedes Fest hat drei Teile. Erster Teil, das ist, was konkret passierte in der Vergangenheit. irgendwelche Geschichte, die dahinter steht, also Herkunft. Zweiter Punkt, wie man dieses Fest feiert. Also quasi Tradition, wie man feiert. Also was passiert heute, als ich Fest feiere? Und drittens, das ist, welches Ziel hat dieses Feiern? Oder welche Zukunft vielleicht sehe ich, indem ich heute teilnehme? Welche Bedeutung? Zum Beispiel mein Geburtstag. Ich bin geboren, also nicht heute, aber als ich feiere, an dem Tag bin ich nicht geboren. Ich bin geboren vor 20 oder 30 oder wie auch immer, 60, 70 Jahre. An diesem Tag etwas tatsächlich passiert. Später jedes Jahr, ich erinnere an dieses Ereignis und feiere das. Warum? Mit welchem Ziel? Also wie ich feiere, ich selbst gestalte, weil es mein Fest ist, ich darf mein eigenes Fest gestalten. Und mit welchem Ziel? Dankbarkeit, Rückblick auf zurück, Pläne für die Zukunft und einfach, ich gefälle mir selbst, ich will irgendwie mich mit meiner Freunde teilen. Oder zum Beispiel Deutschlands Wiedervereinigung war ja am 3. Oktober. Deutschland wurde wiedervereinigt am circa 30 Jahre davor, ja? 35 schon, oh hey. Das Ereignis war früher. Und dann, wie feiern wir das? Irgendwie nehmen teil an irgendwelche Demos, keine Ahnung, erinnern, erzählen Geschichten. Und was das heißt für uns? Dass jetzt dürfen Leute aus Berlin einfach ohne Grenze, ohne Mauer uns besuchen. Also es gibt Folgen und es gibt Verknüpfung mit der Zukunft. Genau das können wir auch über Sukkot lesen, also über Laubhüttenfest. Und das steht in Levitikus 23, ab 39. Vers werde ich lesen. Also Levitikus 23, ab 39. Und wir merken, wir versuchen zu merken, was sie haben gefeiert, welche Tradition und was für ein Sinn ist das. Am 15. Tag des 7. Monats, also 7. nicht bei uns, sondern bei hebräischen Rechnung, wenn ihr den Ertrag des Landes erntet, feiert 7 Tage lang das Fest des Herrn. Am 1. und am 8. Tag ist Ruhetag. Am 1. Tag nimmt schöne Baumfrüchte, Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachweiden und seid 7 Tage lang vor dem Herrn, euren Gott, fröhlich. Feiere dieses Fest zur Ehre des Herrn jährlich 7 Tage lang. Das gelte bei euch als feste Regel von Generation zu Generation. Ihr sollt dieses Fest im 7. Monat feiern. 7 Tage sollt ihr in Hütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollten in Hütten wohnen, damit eure kommenden Generationen wissen, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich die aus Ägypten herausführte. Ich bin der Herr, euer Gott. Wir sehen hier, erster Punkt, was haben sie gefeiert? Die haben das Leben im Zelten gefeiert. Wie haben sie das gefeiert? 7 Tage lang. Die haben irgendwelche schnelle Hütten gebaut. Mussten fröhlich sein. Das ist schon ein spannendes Gebot, ja? Es ist verboten, traurig zu sein während dieser Zeit. Ich finde das einfach krass, dieses Gebot. Und dann muss man auch bestimmte Bäume bringen und etwas damit machen. Natürlich, das ist eine sehr verkürzte Beschreibung, weil Tora, das ist eher so wie ein Skript. Es gibt auch detailliertere Beschreibungen oder von anderen Quellen, spätere Beschreibungen, wie sie gefeiert haben. Aber wir sehen, dass es gab vier Pflanzen und das Ziel war, damit eure kommenden Generationen wissen, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ und so weiter. Das heißt, eine Erinnerung an Gottes Versorgung, die sie in der Wüste hatten. Um den Sinn insgesamt und Platz und Freude und Grund für diese Freude zu verstehen, ich wollte ganz kurz den Kontext des Festes erzählen. Wir wissen, dass zuerst Israel kam aus Ägypten und dann haben die Passafest gefeiert. Nach 15 Tagen lang waren sie schon durch das Meer gekommen und vor dem Sinai standen, Tora bekommen. Und dann wanderte sie in der Wüste lange Zeit. Und gerade diese Versorgung auf dem Weg, das ist, was hier wird gefeiert. Weil die ja waren, die mussten in Hütte wohnen. Lass uns ganz kurz schauen, auf diese bisschen nähere Fokus nehmen, auf welche Traditionen noch dazu kamen, zu wie man dieses Fest feiert. Erstmal, wie gesagt, baut man diese Hütte oder Zelt. Ich bin kein Rebbe, aber Rabbiner können so ganze Liste von Regeln erzählen, wie minimal groß darf diese Hütte sein, wie viele Wände, mit welchem Material darf man nehmen, welches Material darf man nicht. Dass wenn man sieht in der Hütte, dass obendrauf liegen Pflanzen, dass man so mindestens 3 Sterne in der Nacht sehen sollte. Also es gibt so quasi verschiedene interessante Details, die später dazu gekommen. Dazu gekommen auch zum Beispiel Tradition, dass man das Wasser segnet, weil später, als sie ins Land gekommen sind, dann war klar, dass Gottes Versorgung für Ernte, was man auch hier bringt, und das ist letzte Erntedankfest, und deswegen feiern wir Ernte zu dieser Zeit, ist natürlich komplett vom Regen abhängig ist. Oder zum Beispiel später entstanden auch Traditionen, dass im Tempel werden so quasi Lichterzeremonie angeführt. Also das heißt, dass dazu kamen noch einige Sachen. Lass uns noch detaillierter auf diese Pflanzen schauen. Erste steht hier Baumfrüchte. Also nicht so ganz klar, das ist so Ertrog, also ähnlich wie Zitrone. Riecht super cool. Also für uns würde ich sagen, so ähnlich wie Zitrone, ein bisschen größer von der Größe. Zweite Frucht, also das ist so Palmzweigen, die junge Palmzweigen. Die müssen nicht kaputt am Ende sein, deswegen Juden, wenn die wählen und kaufen auf dem Markt, die schauen sehr genau, damit nichts Trockenes ist oder so. Vierte ist so Myrte. Hier steht Zweige von dicht belaubten Bäumen. Also wir sehen, dass die Blätter so nah voneinander liegen und bedecken, dass man Zweige in sich so kaum sieht oder wenig sieht. Deswegen diese Beschreibung. Und vierte wissen wir ja alle, die Weide, die auch hier, ich denke, sollen irgendwo wohnen in der Nähe vom Wasser. Spannend ist auch, dass alle Arten von diese vier Arten, die alle mögen Wasser. Deswegen nicht umsonst diese Tradition war, Wasser zu segnen zu dieser Zeit. Und man macht so ein Bündel zusammen, diese vier, und so bewegt sich für alle vier Richtungen in der Welt, um zu zeigen, dass Gottes Versorgung ist allgemein gültig. Also egal, wohin wir gehen, Gott ist mit uns und er versorgt uns. Und spannend ist auch die Bedeutung von diesen allen Früchten. Die unterscheiden sich in vier Kategorien von Menschen. Folgendermaßen. Also, Ertrog oder Zitrone, er hat guter Geschmack und hat guter Duft. Und Palmenzweig, wenn man Palme schmeckt, dann hat gutes Geschmack, aber vom Duft ist extrem gering, also nicht so viel, kann man nicht so viel finden. Myrtenzweig duftet, das ist wie ein Gewürz, aber schmeckt quasi nichts und hat keine besondere Früchte. Und Bachweiden oder Einfachweiden hat keine Früchte und eigentlich riecht. Also ich habe versucht zu riechen, das riecht nach Holz, aber es ist kein Gewürzbaum oder kein besonderes Baum. Das symbolisiert vier Typen von Menschen. Es gibt Menschen, die Gottes Wort verstehen und auch tun, so wie verstehen. Das ist Nummer eins, Ertrog. Das sind die besten Christen. Die haben Bibel gelernt, die verstehen, so wirklich Gottes Erkenntnis haben. Vielleicht sogar Visionen von Gott, weiß ich nicht. Und die auch machen das, die auch anwenden das, was sie verstanden haben. Es gibt auch Leute, die wie Dattelpalmenzweig, die haben viel Wissen, aber in Anwendung irgendwie funktioniert schlecht. Und solche Menschen manchmal produzieren Probleme, dass sie viel Theorie erzählen, aber im praktischen Leben nicht so sehr stark sind. Und gibt es ungefähr. Es gibt Leute, die nicht so viel theologisch etwas sagen können, andere Berufung haben. Aber im praktischen Leben sind super Christen. Sie sind hilfreich, Hilfsbereitschaft. Man sieht Christus durch Werk, nicht durch das Wort. Und es gibt irgendwie Menschen, die überhaupt, also weder noch, irgendwie kein Interesse zu glauben und auch das Leben ist andersrum. Warum macht man diese alle und warum bringt man diese alle zusammen? Zu sagen, dass als Israel aus Ägypten herausgezogen war, dann Gottes Versorgung war für alle. Wie heute auch das Regen und die Sonne scheint für alle Menschen. Und für dieses Fest ist jeder eingeladen. Das ist so ein besonderes Fest. Für Passafest waren nur Auserwählte eingeladen. Wer nicht will, wer kein Blut gemacht, blieb in Ägypten. Oder sogar noch schlimmer gestorben, falls festgeboren war. Und nur Ausgewählten haben das ägyptische Land verlassen und könnte weitergehen. Pfingsten. Nur Auserwähltes Volk stand vor Sinai und hat dieses Wort Gottes gehört. Alle anderen waren gar nicht dabei. Die waren irgendwo in Ägypten oder irgendwelche Länder. Die haben gar nicht Gottes Wort gehört. Was passiert hier? Jedes ist eingeladen. Deswegen so fröhlich. Noch ein Grund, warum so fröhlich ist, weil man kann merken, in welchem Kontext ist dieses Fest. Am 1. Tischrei, also vor zwei Wochen vor Anfang vom Laubhüttenfest, haben wir Yom Truah, also das Fest, der Blasenfest, gefeiert. Wo Leute ruft im Shofar und sagt, jetzt kommt neues Jahr bald. Achtung, und das ist Gefahr, Gott irgendwann kommt. Bereite dich für Yom Kippur, für Tag der Versöhnung. Man hat nach diesem neues Jahr 10 Tage Bekehrungstagen, dass man überlegt, was hat man gesündigt, wo man falsch gemacht. 10 Tage lang und am letzten Tag komplette Fasten, also komplette Bekehrung. Und wir wissen, dass an diesem Yom Kippur kam Hauptpriester und hat für ganzes Volk das Opfer gemacht. Wir wissen ja diese Story. Das heißt, das war Vorbereitung, Herzensvorbereitung, man endlich sich sauber gemacht hat. Und danach, nach dieser Feste, nach dieser schwierigen Feste, darf man jetzt Laubhüttenfest feiern. Weil jetzt bist du frei. Jetzt bist du mit Gott. Jetzt darfst du Gemeinschaft mit ihm haben, weil du jetzt Versöhnung hast. Und deswegen eine von Traditionen an diesem Fest ist auch, dass während man dort sitzt in diesen Laubhütten, man steckt so Stühle und wenn zum Beispiel wir Familie von 5 oder 6 Personen wären, dann stellen wir mindestens einen freien Stuhl noch dazu, falls jemand noch frei, also spontan dazu kommen würde. Also das ist besondere feste Gastfreundschaft, weil jeder darf jetzt freuen. Und Gott irgendwie lädt jetzt, jeder Volk ist auch mit sich. Lass uns jetzt schauen auf nächste Level der Bedeutung von dieses Festes. Wir haben schon verstanden, dass wenn wir das feiern, wenn wir Erntedankfest feiern, dann feiern wir eigentlich Teil dieses Festes. Weil in diesem Fest bringt man auch Ernte, Früchte. Und in diesem wir auch sagen, dass wir feiern Gottes Versorgung. Nur hier ist dieses Verständnis so ein bisschen allgemeiner. Aber Erntedankfest ist Teil dieses Festes. Das ist nicht so ein separates Fest. Und lass uns ganz kurz auf Zacharia 16 schauen. Über diese prophetische Bedeutung. Weil die Schönheit dieses Festes vielleicht verstehen wir nicht so automatisch, weil Passa hatte tatsächliche Bedeutung, wurde in Christus offenbart und jetzt feiern wir quasi diese beiden Schichten. Pfingsten genauso, wurde Tora gegeben und dann kommt noch Schichte, dass wir jetzt Tora durch Heiligen Geist noch besser verstehen und Tora jetzt wohnt in uns. Und Laubhüttenfest haben wir diese alte Bedeutung, aber was feiern wir als Christen? Das irgendwie, es gibt unterschiedliche Meinungen, aber meistens Leute sagen, es ist, wird noch nicht offenbart, weil eigentlich, wir werden Laubhüttenfest wirklich als Christen feiern, wenn Jesus zweites Mal kommt. Weil er wird uns zu seinem Gastmahl einladen, zu seiner Hochzeit. Und lass uns zum Beispiel ab Zacharia 14, ab Vers 16 lesen. Das ist eine Prophezeiung über spätere Zeiten. Doch wer dann übrig bleibt von allen Völkern nach Trübsal, die gegen Jerusalem gezogen sind, wird Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn, den Heere anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Das heißt, es kommt noch irgendwann Zeit, dass auch wir und alle Völker werden sogar verpflichtet, so ein bisschen dieses Fest zu feiern. Wer aber nicht nach Jerusalem hinauszieht, das passiert auch bei Passa, einige wollten nicht ausgehen. Das kann auch hier passieren, dass jemand dachte, na, ich habe keinen Bock. Wer aber, das ist 17. Vers, wer aber nicht nach Jerusalem hinauszieht von allen Stämmen der Erde, um den König, den Herrn der Heere anzubeten, bei dem wird kein Regen fallen. Ob? Kein Regen. Das heißt etwas mit Wasser. Das heißt, Gott sagt, falls du nicht kommst und deine Gottheit nicht ausübst, dann werde ich meine Versorgung, allgemein gültige Versorgung, die ich immer für alle Menschen gemacht habe, nicht mehr geben. Wenn das Volk Ägyptens zum Beispiel nicht hinauszieht und nicht zu ihm kommt, so erreicht aus der Erde der gleiche Schlag, den der Herr gegen alle Völker führt, die nicht hinaufziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird die Strafe Ägyptens sein und die Strafe aller Völker, die nicht hinausziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Es ist spannend, das ist Prophezeiung natürlich über die spätere Zeiten, aber das ist nicht einfach so, falls man später, wenn die Zeit kommt, das zu feiern für alle, das nicht feiern wird. Und dieser Text, die danke schon vorgelesen wird, in Nehemia, haben wir gemerkt, dass als sie gefeiert haben, ich wollte nur einen Satz von diesem Text nochmal unterstreichen, das ist so 17. Vers, da hatten die Israeliten es nicht mehr gehalten seit den Tages Jesuas, den Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag, und die Freude war überaus groß. Wenn man feiert dieses Fest, ich weiß nicht, wie viele von euch haben irgendwie teilweise mit gefeiert oder mindestens YouTube-Videos geschaut, wie Leute dort so tanzen bei diesem, welche schöne Musik, wie farbig ist, dass diese Hüten beleuchtet. Das ist einfach von sich selbst schon kommt feierliches Gefühl. Ich als Kind mochte am meisten Erntedankfest, weil dort gibt es meine Lieblingsfarbe, so gelb, orange. Ich mag einfach diese lebendigen Farben. Und das ist dieses Fest. Das ist einfach in sich selbst schon Freude. Und jetzt kommt der letzte Teil meiner Predigt. Was heißt das für uns? Wir sehen, es gibt Geschichte Israels. Gott hat für Israel das geboten. Einige feiern, einige nicht so sehr feiern. Tradition unserer Gemeinde meistens haben das noch nicht so sehr akzeptiert wie Passafest oder Pfingsten. Und ich schlage uns, dass wir jetzt ganz kurz auf Jesus in dieser Story sehen. Erstmal Johannes 1,14. Dort steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte, buchstäblich steht das Wort zeltete, unter uns. Das heißt, indem Jesus zu uns gekommen ist im Körper, er hat schon erste Schritt gemacht, um dieses Fest geistlich zu verdeutlichen. Er hat sich selbst als Nachbar für Menschen gemacht. Noch mehr Information ist in Johannes 7, zweiter Vers. Ich fange von Anfang an, dort steht so, danach zog Jesus, also Johannes Evangelium, 7. Kapitel. Danach zog Jesus in Galiläa unter, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. So kleine Anmerkung, dass damals haben die Leute schon auch das gefeiert und dass wir verstehen, in welchem Kontext passiert das, was im 7. Kapitel erzählt wurde. Und wir lesen dann weiter am Ende dieses Kapitels, nachdem Jesus einige Ereignisse erlebt hat, steht 37. Vers. Am letzten Tag des Festes, das heißt welches Tag? 7. oder 8., wenn man Schmini Azeret feiert. Also 7. Tag, sagen wir jetzt. Am letzten Tag des Festes, dem größten Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komm zu mir und es trinke. Warum hat er das gemacht? Gerade an diesem Tag. Weil er wusste, dass Tradition an diesem Tag, wie ich davor gesagt hatte, war schon diese Segnung vom Wasser. Weil das war nah verbunden mit Ernten, weil wir brauchen dieses Wasser. Und er sagte, ich bin das Wasser. Das war sehr gut kontextualisierte Predigt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollen, die an ihn glauben. Also wir sehen direkte Verbindung, was Jesus macht mit seinem Kommen, geistliche Bedeutung für uns. In Johannes 8,12, er sagt auch, ich bin das Licht der Welt, weil auch, gerade in diesem Kontext, weil es auch mit dieser priesterlichen Tradition verbunden ist. Und das war aber noch nicht so ganz komplette Erfüllung von der Bedeutung des Festes. Das sehen wir zum Beispiel im Kontext von Verklärung. Die waren auf dem Berg und dort dachten, wow, jetzt können wir so wirklich fett feiern. Jetzt Jesus ist aufgeklärt, so wie Gott. Jetzt fängt messianische Zeit. Und Petrus sagt, Herr, es ist hier so gut. Lass uns hier drei Hütten bauen. Weil Hütten bauen war mit ihm verbunden, mit dieser kompletten Gottesversorgung, wie in der Wüste war. Und Petrus wusste nicht, welche noch Assoziation kommen könnte. Natürlich war das nicht so ganz rechtzeitig. Warum? Weil Jesus verklärte sich nur für kurze Zeit, um zu zeigen seine Herrlichkeit und dann weiter auf niedrigere menschliche Niveau zu wirken. Aber trotzdem, hier sehen wir diese Verbindung mit Sein mit Jesus und Laubhüttenfest zusammen. Und das, was noch ein Erste ist, das ist Offenbarung 7, 17. Vers, steht, dass der, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen oder über Menschen, über seinen Volk zelten. Das heißt, Gott selbst wird seine Hütte zwischen Menschen bauen. Stellt mal vor, jemand sagt euch, oh, hast du gehört? Jesus hat in Sellenroth ein Baugrundstück gekauft. Welche Reaktion wäre hier? Ich denke, wäre dann komplett Renovierung von ganzen alle Wände. Jeder hat schon sich gefreut. Jesus hat in Sellenroth Grundstück gekauft und wird hier das Haus bauen. Ist das ja nicht cool? Dann kann er predigen hier viel besser als ich. Dann kann man nicht tasten, nach Hause einladen, Tee mit ihm trinken. Das ist die Idee vom Laubhüttenfest. Dass Gott hat Stiftshütte, Stiftshütte ist auch hier Hütte. Nur Gott ist Hütte ein bisschen mehr größer, weil Gott ja größer ist. Aber die Idee ist, dass Gott zwischen seinem Volk wohnte. Und 21,3 Offenbarung steht, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Das ist Wunsch Gottes, dass er mit uns wohnt. Wie können wir das üben? Was ist so Anwendung von dieser Information? Ich denke, Anwendung ist, indem dass wir üben, was hier steht, schon jetzt praktizieren. Erstmal direkte Gebot Freude. Wenn wir mit Jesus wohnen, wenn er in unserem Herzen wohnt, das ist ganz normal, wenn wir uns freuen. Komplett pessimistische Christen, das ist so ein bisschen nicht ganz zusammenpassend. Ja, Realität in der Welt ist wirklich traurig. Und ich, als der aus der Ukraine kommt, ich kann das bestätigen, leider. Aber unsere Verbindung, unsere Gemeinschaft mit Jesus zeigt uns, wir sind mit ihm in Verbindung und wir dürfen fröhlich sein. Zweitens, jetzt zeige ich, ja, das ist so, das sollte als Hintergrund der Predigt sein, hier ist ein bisschen mehr Farben. Vielleicht habt ihr gelesen, ja, vor kurzem hat Papst Eis gesegnet. Für quasi Klimaschutz oder so, diese Idee. Aber ich will nicht so sehr kritisieren, dass Gott weiß, was er macht. Aber ich merke, dass hier es geht um Wasser, die strömt. lebendiges Wasser, nicht Eis. Unsere Herzen sollen lebendig, warm, heiß sein. Und Zeichen, dass letzte Zeit ist gekommen, dass menschliche Herzen so wie Eis geworden. Und deswegen, wir müssen uns segnen für warmes Wasser, für heißes Wasser. Und jetzt Test kommt, ob wir die Predigt richtig verstanden haben. Was habe ich hier falsch gemacht beim Feiern? Super. Zitrone musste ich zusammenhängen mit allem. Politik und Gemeindetraditionen sehr oft wollen uns für kleine Gruppen schneiden. Du bist besser, ich bin berufen, ich bin besser, du bist schlechter. Irgendwie, wie versuchen, wie man uns für Konfessionen, Gruppen, Nationalitäten teilt, dass man zu Gott zusammen nicht kommen kann. Ich sage nicht, dass jeder ist gleich. Ich sage nicht, dass Nationen nicht existieren. Aber Gott sagt, alle Nationen werden zu mir zusammenkommen. Oder er sagt, komm alle und trinkt bei mir, von mir bekommen. Und diese alle Typen von Menschen, die sind alle eingeladen. Ich habe verstanden, das habe ich gelernt von diesem Fest. Ich lade wirklich gerne meine Freunde zu mir, Verwandten, die ich mag. Das macht ja Spaß. Hausaufgabe, versucht mal nach Hause die Person einzuladen, die nicht zur Ertrog-Kategorie gehört, sondern zur Weiden-Kategorie gehört. Ich weiß, für Deutsche wahrscheinlich Spontanität schwer, geplante Spontanität. Nachfragen, Termin machen mit der Person, die noch nie zu Hause war. Warum ist es wichtig, weil es so Sinn der Sache, Gemeinschaft. Und wenn wir Gemeinschaft mit uns üben, dann, wie Abraham irgendwann, vielleicht treffen wir irgendwelche Engel. Vielleicht üben wir uns, sich als Jesus verhalten, der auch mit uns wohnen wollte. Das heißt, unsere Wohnung quasi offen halten. Und diejenigen, die vielleicht noch nie bei Jesus waren oder haben dieses Geschmack noch nicht geschmeckt haben, das kommt zu diesem Fest mal mit Jesus, schon jetzt, damit auch in Ewigkeit mit ihm zu zelten. Und er lädt uns ein für seine Hütte, um mit uns zu wandeln. Und ich wünsche uns alle und euch alle, dass wir diese Freude dieses Festes, diese Ernte zusammen mit Gottes alltäglicher Versorgung erleben. Ich hoffe, es war mehr klar, als ich gesagt habe. Und ihr dürft zu Hause natürlich mehr über dieses Fest lesen, als ich gesagt habe, weil das ist ziemlich viele Schichten, viele Bedeutungen. Und ich habe versucht, das ein bisschen knapper zu sagen. Und ich lade uns ein zum Gebet, dass wir Gott sagen, danke, dass er für uns versorgt hat und dass wir mit ihm in Gemeinschaft bleiben wollen und dass wir unser Herz und unser Haus auch offen haben und diese spontane oder geplante Gastfreundschaft vielleicht nächste Woche schon üben könnten und sehen dann, wie wird sein Reich breiter von unserem Mitwirken. Amen.